In der Bibelschule haben wir schon festgestellt, dass man Gott auch durch sein Wort begegnen kann. Und wir möchten einmal lesen aus Lukas 3, ab Vers 16. Ein sehr bekannter Vers. Johannes antwortete allen und sprach, Lukas 3, Vers 16, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Das ist ein recht gängiger Vers, zumindest unter Christen, die an die gesamte Heilige Schrift glauben, weil hier etwas sehr Komprimiertes prophezeit wird von Johannes den Täufer. Ein paar Sätze zu Johannes, der war schon ein ganz interessanter Typ. In einer Zeit, wo man immer effektiver versucht zu arbeiten, stellt man bestimmten sehr beschäftigten Persönlichkeiten Manager an die Seite. Und wenn man dem Johannes dem Täufer so einen an die Seite gestellt hätte, ich glaube, der Manager wäre verzweifelt. Weil Johannes die einfachsten Regeln einfach über den Haufen geworfen hat. Erstmal hat der Manager ihm gesagt, Johannes, wenn du je Leute erreichen willst, musst du dich unterm Volk bewegen. Aber du läufst da immer in der einsamen Gegend der jüdischen Steinwüste rum, da kannst du keine Kontakte machen. Du musst näher ran an die Leute. Und dann musst du dich auch kulturell mal ein bisschen anpassen. Weißt du nicht, wie man sich kleidet? Wer also die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass er da also mit dem schlichtesten Kamelfell rumgewandert ist, was mit zu den billigsten Kleidungsstücken gehörte. Sehr rau war, unangenehm, aber so lief er eben rum. Also ein echter Isolierter, möchte man fast sagen, von seiner Art. Auch seine kulinarischen Gewohnheiten entsprachen nicht der Allgemeinheit, denn er ernährte sich von Schnecken und Käfern. Und naja, er war sehr alternativ in allem, was er tat. Stimmt irgendwas nicht mit dem Mikrofon? Noch weiter raushängen?
Ja.
Ich versuch's mal.
Einfach ganz locker raushängen lassen. Mhm. Ganz gerade.
Dann hänge ich es mal dahin.
Okay.
So. Und wenn jetzt dieser Mann versucht hätte, Johannes tatsächlich auch in eine gute Position zu bringen, hätte er gesagt, Johannes, du musst auf dem Marktplatz von Jerusalem sprechen. Das ist optimal. Weil da sind die Leute beim Einkaufen, dann springst du einfach dazwischen, während sie ihre Einkaufstüten nach Hause tragen. Und lädt sein Evangelium ab. Aber nein. Also der Manager wäre verzweifelt an diesem Mann. Und doch hatte er sein ganz spezielles Geheimnis im Dienst. Wie mag der entdeckt worden sein? Nun, wenn ich die Prophezeiung über Johannes den Täufer kurz reflektiere, mag das in etwa so gewesen sein. Da ist eine Karawane unterwegs von Ägypten nach Jerusalem hoch. Und dann kommen sie durch die jüdische Steinwüste und der Karawanenführer sagt der Karawane, haltet mal an, da hinten schreit ein Mann. Und dann sind sie halt rübergeritten zu ihm, wahrscheinlich hat er Not, sonst würde er nicht schreien, und wollten mal fragen, wie es ihm geht. Und als sie in seine Nähe kommen, da gellen ihnen die Ohren, denn plötzlich fallen ihnen alle ihre Sünden ein, die sie getan haben, weil der Mann redet Klartext. Und so, durch das Wasserbad des Wortes gereinigt, kommen sie in Jerusalem beim Marktplatz an und sagen den Leuten, also wir haben da einen erlebt, Stimme in der Wüste, müsste mal hin, ist der Hit. Und dann setzt da so eine Art Völkerwanderung ein und die Leute sind raus und haben sich das angetan. Also erstmal mussten sie Urlaub nehmen, Koffer packen und dann in die Wüste, kein Cola-Automat, kein griechisches Restaurant, nichts von den Annehmlichkeiten. Und dann kommen sie da an und müssen sich Sachen anhören, Also jeder Manager würde ja sagen, du komm, du musst schon Kreide schlucken, wenn du mit den Leuten redest, damit die nicht gleich wieder abhauen. Ein bisschen sanfter reden, ein bisschen liebevoller, nicht so schonungslos offenbarend. Und Johannes, nichts von all dem, tut seinen Dienst und die Leute kommen und bleiben. In Scharen, in dieser ungemütlichen Gegend. War keine Polstersitze, keine Klimaanlage, nichts. Und dann hören sie sich noch an, wie der ihnen links und rechts die Wahrheit sagt, was Sünde ist und was man besser lässt. Und wenn sie so weiterleben, wo das endet. Und die Leute bleiben. Warum? Weil alle Menschen die Wahrheit suchen. Die haben genug Leute, die ihnen nach den Ohren reden. Schleimer. Die sich mit Hudeleien gegenseitig Beziehungen erhalten wollen. Gibt es genug von in dieser Gesellschaft. Zutiefst sucht der Mensch jemand, der ihm von Gott her sagt, was ist falsch und was ist richtig. Die Leute sind es über, irgendeine flache Botschaft mitzunehmen, die nichts verändert. Die wollen feste Speise. Die wollen wissen, wo geht's lang. Die wollen wissen, was sind Sackgassen des Lebens und welche Entscheidung treffe ich bitte nicht. Und als dann also der Auftrieb da um Johannes zunahm, da waren die so tief beeindruckt von dieser klärenden Botschaft, die er da weitergab, dass sie sich symbolisch auch für das, was sie an innerer Reinheit erlebten, das auch durch eine Wassertaufe demonstrierten. Und sagten, ja, wir haben unsere Sünden erkannt unter dem Wort und wir wollen die Sünden nicht mehr tun, wir bitten Gott um Vergebung und so taufte er sie. Interessant ist nun, dass dieser Johannes eine Gegenreaktion aufbaut gegen das, was die Leute anfangen, über ihn zu denken. Sie dachten nämlich, sollte das der Messias sein? Das ist eigentlich eine schöne Vermutung, dass ein Volk, das schon so lange auf seinen Messias wartet, immer noch Leute hat, die den Messias suchen und sehen, wo ist er denn, der Erlöser? Wir brauchen einen Erlöser. Ich finde das stark, dass das da aufkam. Und es liegt natürlich auch nahe, wenn ein Mensch so schlicht von Figur und Erscheinung mit so wenig Lobby trotzdem so eine starke Anziehungskraft ausübt, dass das übernatürlich zugeht. Und Johannes sieht, was die Leute denken, spürt das Gerede, was da unter den Zuhörern Raum findet und hält sofort gegen durch ein prophetisches Wort. Und das habe ich euch vorgelesen, eben im Texteingang. Ich taufe euch nur mit Wasser, aber es kommt einer nach mir, der ist stärker. Und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch, und jetzt prophezeit er zwei Dinge. Er wird euch mit Geist und Feuer taufen. Das ist eigentlich, vermute ich mal, auch hier in dieser Gemeinde eine gängige Formulierung. Und doch möchte ich sie einmal ein wenig auseinandernehmen und detaillierter betrachten, denn ich entdecke, dass hier in diesem Wort etwas eingepackt ist an wesentlichen Dienstmerkmalen von Jesus, die auch für unsere Zeit gelten und die man auch neu heben muss, um diese Geheimnisse selber zu genießen. Ich nehme mir jetzt einmal Zeit, diesen Text ein bisschen auseinander zu nehmen und so ein paar Details darzulegen. Ich stelle fest zunächst, dass zwischen der Prophezeiung, dass Jesus euch taufen wird mit Heiligem Geist und Feuer, ein kleines Wort dazwischen steht, eben das Wort und. Und mit diesem Wort und kann man eine Unterscheidung treffen. Wasser und Steine. Und zwei verschiedene Dinge. Man will sie zwar zusammen benennen, aber sie sind von ihrem Wesen her völlig verschieden. Man kann natürlich auch mit dem Wort und addieren. Dann wären wir wieder in der vielleicht gängigen Auslegungsweise und sagen, aha, wenn Jesus kommt, dann macht er da was mit Geist und Feuer. Und man denkt in der Addition und sagt, das mit dem Heiligen Geist, da ist immer Feuer drin und wenn es ums Feuer geht, ist immer Heiliger Geist drin. Ich möchte dieser Auffassung widersprechen und will es biblisch belegen. Dieses Wort und ist für mich ein Wort, das trennen will und zwei ganz wesentliche Dienstmerkmale von Jesus offenbart. Ich habe das in keinem Buch gelesen, außerhalb der Bibel. Ich habe das in einer ganz persönlichen Offenbarung geschenkt bekommen und lege es euch mal vor zum Vergleich und zur Prüfung. Und dieser Abend könnte ganz gefährlich enden, dann auch seiner Gegenwart, die unter uns wirken soll. Ich belege das Ganze wie folgt. In dem Vers 17 und 18, nachdem Johannes diese Prophezeiung gegeben hat, sehen wir, dass er jetzt nicht den Leuten erklärt, wie es sein wird, wenn Jesus mit Heiligem Geist tauft. Denn normalerweise, für Leute, die ein bisschen das Neue Testament kennen, wissen, was dann da stehen müsste. Zum Beispiel, wenn er euch mit Heiligem Geist tauft, dann wird sich die Liebe Gottes ausgießen in eure Herzen. Hätte er ja sagen können, hätte er nehmen können, wie es in Römer 5, Vers 5 steht. Und damit den Leuten deutlich machen, wie der Dienst von Jesus dann auch qualitativ sich am Menschen niederschlägt. Oder er hätte auch sagen können, wenn er euch mit Heiligem Geist tauft, kriegt ihr gratis eine Gebetssprache mit, wo ihr keine Vokabeln pauken müsst. Die wird einfach geschenkt. Mit dieser Sprache könnt ihr nie sündigen, weil euer sündiger Verstand da nicht mitmischen kann. Und ihr seid heilige Leute durch diese Sprache und redet Geheimnisse mit Gott. So hätte er das doch sagen können, wie das dann sein wird, wenn Jesus mit Heiligem Geist tauft. Und dann hätte er auch sagen können, mit dieser Geistestaufe kriegt ihr Zugang und dann werdet ihr übernatürlich befähigt, Dinge vorherzuwissen, Verborgenes im Herzen der Menschen zu entdecken, eben das Wort der Prophetie zu führen. Ihr werdet mancherlei Gnadengaben von Krankenheilung bekommen, ab und zu Worte der Weisheit. Fehlt alles. Wenngleich diese Dienstbeschreibung, die ich hier so mal schnell komprimiere, durchaus passend wäre in diesem Text. Der klammert den kompletten Bereich des Dienstes im Heiligen Geist durch das, was Jesus wirken will, aus. Seine Erklärung beschränkt sich ausschließlich auf den Dienst Jesu durch das Feuer. Kein Wort mehr über den Heiligen Geist. Ich lese. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Indem er nun auch mit vielen anderen Worten ermahnte, verkündete er dem Volk auch gute Botschaft. Das ist interessant, diese Schlussbemerkung, wie Johannes gedient hat. Ich gehe einmal rein, gerade in diesen Aspekt. Johannes nimmt hier ein Bild aus der Landwirtschaft, dass seine Leute damals gut verstanden, wir in der Zeit der Mähdrescher haben da vielleicht nicht mehr so schnell den Zugang. Ich will das kurz mal in Erinnerung rufen, wie das früher die Erntearbeiter handhabten. Zur Erntezeit sind die Leute rausgeschickt worden mit der Sichel und haben dann die Halme tief angesetzt abgeschnitten, die Garben wurden gebunden. Schön sortiert, so dass oben die vollen Ähren waren, dann die Halme bündelweise. Und das wurde dann auch abtransportiert Richtung Scheune. Und vor der Scheune war in der Regel ein gehärteter Platz, den nannte man Tenne. Und auf der Tenne wurde Folgendes vorgenommen, nämlich das Dreschen des Kornes. Da hat man dann diese einzelnen gebundenen Gaben aneinandergelegt, die Ähren, dass sie gut zueinander standen. Und dann nahm er einen Dreschpflegel. 2 Meter lange Stange mit einem Lederriemen dran, Hartholzbrettchen. Und dann hat dann derjenige, der an der Tenne nun den Dreschvorgang begann, auf diesen Ähren rumgekloppt, bis die Erschütterung ausreichend war, dass all diese kleinen Körner rausgesprungen sind. Dann hat man die Langhalme samt der leer geklopften Ähren genommen, beiseite und zurück lagen die rausgeklopften Körner, aber nicht nur die allein, sondern auch die Spreu. Das sind jene kleinen Stützblättchen, die also das Korn bei Wind und Wetter schützen und stützen, die fallen mit raus. Wenn man jetzt, das habe ich mir sagen lassen, dieses Korn nun nimmt mit dem Spreu und einfach mal mahlt, weil das alles so schwierig ist, das auseinanderzukriegen, und daraus Brot backt, dann sieht das aus wie Brot, riecht auch wie Brot. Wenn man es aber isst, ist es bitter. Weil diese kleinen Spreublättchen, das Spreu, wie es nennt, die haben einen bitteren Geschmack. Und da hat man schon damals eine Methode entwickelt, wie man nun die kleinen Spreuteilchen vom Korn trennt. Und dazu nahm man eine Wurfschaufel, wir würden sagen Wurfschaufel, und hat dann dieses Korn samt Spreu in die Luft geworfen und so ein leichter Wind, der dann wehte, dort unten ja recht konstant durch die Passatwinde, wehte dann diese Spreu aus dem schnell fallenderen Korn heraus und wie so eine Art Schneeverwehung da, wo dann auch eine Stützmauer in der Regel aufgestellt war, lagerte sich die Spreu ab und dann tat der Bauer etwas ganz Schnelles und Wichtiges. Er zündete die Spreu an, damit, wenn der Wind sich doch eventuell drehen sollte, das Ganze nicht wieder durcheinander kommt. Also, soweit den Nachhilfeunterricht, wie das früher war. Das ist das, was im Hintergrund mit dieser Kurzbeschreibung von Johannes läuft. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen. Also das ist genau das, was geschieht. Da liegt Korn, da liegt Spreu und dann geht er bei mit seiner Wurfschaufel und reinigt das, was da in Tenne an Substanz liegt. Und er wird es verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und jetzt hakt dieses landwirtschaftliche Bild komplett, weil das, was da verbrannt wird, nicht mit normalem Feuer verbrannt wird, sondern mit unauslöschlichem Feuer. Ich weiß nicht, wie es mit den Feuerwehren hier in Duisburg so ist, aber unsere, wir wohnen direkt neben einem Feuerwehrzentrum von unserem Ort, die kriegen das immer ganz gut hin mit dem Löschen vom Feuer. Und da sind wir auch alle ganz dankbar für. Und das ist das Sonderbare hier an diesem prophetischen Text von Johannes dem Täufer, dass er einerseits hier zur Erklärung einer Prophetie ein Bild aus der Landwirtschaft nimmt, das für jeden nachvollziehbar ist, aber auf der anderen Seite in dieses Bild wieder ein Wort reinbaut, das die natürliche Dimension verlässt und in eine andere Dimension reingeht. Unauslöschliches Feuer, bitteschön, was ist das? Wir sehen, dass er mit Geist und Feuer tauft, sehen, dass die Auslegung, wie Jesus mit Geist tauft, nicht vorkommt. Ich habe auch eine Erklärung, warum. Weil wenn ein Mensch Christ wird, und er hört, dass es von Jesus Heiligen Geist gibt, das ist doch klar, dass er den will. Da braucht er nicht überredet werden durch große Auslegung. Normalerweise. Jeder Christ will Heiligen Geist, weil jeder Christ will geliebt sein von Gott.
Amen.
Wer sich hier verweigert, ich weiß nicht, was man mit solchen Christen macht, aber verstehen kann ich sie nicht. Die Bitte um den Heiligen Geist dreimal täglich, wie das Essen, würde ich wirklich herzlich empfehlen bei jedem. Weil von Gott geliebt zu sein, ist viel tiefer und erfüllender als Menschenliebe. Oder die Liebe von neu angeschaffenen materiellen Dingen, die da so fälschlich ausstrahlen. Hier geht es nun um etwas, was der Mensch offensichtlich nicht als Selbstgänger bezeichnet, wenn er denn Christ wird. Johannes hat das wohl so wahrgenommen im Geist. Das mit dem Heiligen Geist ist ein Selbstgänger. Den holen sich die Christen. Wenn die nur hören, dass es den Heiligen Geist gibt, so wie die da in Ephesus, Paulus fragt sie, habt ihr schon gehört vom Heiligen Geist? Habt ihr schon die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Und sie sagen, wir wissen gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da hat er das kurz erklärt und dann waren die natürlich willig. So ist das normalerweise. Das ist das Normale. Alles andere ist das Unnormale. Seid ihr mit mir?
Amen.
Und ich dachte mir, unauslöschlichem Feuer, dem muss man eigentlich mal nachgehen. Was ist das? Und was ich euch hier weiter sage, da habe ich 14 Jahre drüber geschwiegen, weil ich mich nicht traute, diese Lehre innerhalb unserer Bewegung zu erwähnen. Aber ich danke Gott, dass ich seit 2, 3 Jahren die Freiheit habe. So will ich euch das mal weitergeben, was Gott mir gezeigt hat. Ich bin einfach mal dem Feuer Gottes auf die Spur gegangen und habe mir die gesamte Schrift durchgearbeitet. Das ging fast ein halbes Jahr lang. In meinem ganz persönlich privaten Bibelstudium, ich wollte wissen, was sagt die Bibel über dieses unauslöschliche Feuer? Und warum, bitteschön, werden diese beiden Dinge getrennt? Und habe dann auch angefangen, meine Beobachtung mit einigen vertrauten geistlichen Leitern auszutauschen. Und ich freute mich zunehmend, weil ich merkte, ich bin nicht alleine mit dieser Einsicht. Ich sehe, dass zuerst einmal das Feuer Gottes, ich mache mal so einen kleinen Crashkurs, will nur mal Fundamente schaffen, weil das Finale dieser Predigt ist hochbrisant und ich möchte nicht fuschen, deswegen die nötigen Grundlagen hier lassen. Das erste Mal kommt das Feuer Gottes vor in 1. Mose 15. Da hat Abraham und Gott Freundschaft geschlossen. Es war überhaupt eine schöne Vorgeschichte, als Abraham Gott kennenlernte, immer mehr kennenlernte, lieben lernte, hat er irgendwann die vernünftige Entscheidung getroffen, mit dem möchte ich einen Bund machen. Habe ich auch gemacht. Als ich meine Freundin immer mehr kennenlernte, dachte ich, die lässt du nicht mehr los, mit der machst du einen Bund. Und so hat Abraham das mit Gott gemacht. Den wollte er nicht mehr loswerden. Mit dem hat er einen Bund gemacht. Und Gott hat ihm dann gesagt, wie man das macht, weil er war in himmlischen Bünden unwissend. Und hat ihm gesagt, musst aus deinem eigenen Besitz Tiere nehmen, sie schlachten. Die müssen sterben, damit wir zusammenkommen und leben können. Und das hat er gemacht. Und dann gewartet, dass Gott jetzt mit seiner Seite diesen Bund gegenzeichnet. Und das Ergebnis dieser Geschichte ganz einfach. Es dauerte ein bisschen. Aber dann kam Gott vom Himmel herab mit Feuer und fuhr durch diese geopferten Tiere hindurch und damit war der Bund besiegelt. Und dieser Bund, der dort entstanden ist, hat eine dermaßen lange Auswirkung bis heute. Nach Galater 4 sind wir Nutznießer dieses Bundes, den Gott und Abraham dort gemacht hat und den Gott mit dem Feuer dem Unauslöschlichen von seiner Seite bestätigt hat. Ich will da nicht im Detail versinken, nur die groben Linien skizzieren. Wann immer dieses Feuer auftauchte im Alten Testament, gerade in den mosaischen Beschreibungen, finden wir meistens immer ein Opfer dabei. Tieropfer, eigentlich schuldlose Tiere. Wer also ein bisschen tierlieb ist und damals leben musste, und dann wieder so ein unschuldiges Tier zum Töten bringen musste, weil man selber was verbockt hatte, dem müsste es eigentlich zu Herz gehen. Das Ding muss sterben, weil ich nicht Gott gehorche. Da lebt Gott auch etwas symbolisch für den Menschen. Und in diesem Aspekt hieß es dann immer, diese Opfer, die gebracht worden sind, etwas anderes musste wegen Sünde sterben. Das musste mit dem Feuer Gottes angezündet werden, das Gott selbst entfacht hatte in der Stiftshütte und später auch im Tempel. Und so wurde es immer für die Menschen zum Segen. Ich sehe eigentlich, dass Feuer Gottes, wenn es Opfer hatte, immer sehr vorteilhaft für den Menschen. Wenn ihr das mal kurz abspeichert. Ich sehe aber auch, dass es gefährlich ist. Wenn das Feuer Gottes kein Opfer hatte, war es gefährlich für den Menschen. Ich erinnere an Sodom und Gomorra. Da kam das Feuer Gottes auch, aber die Menschen hatten kein Opfer dazwischen. Und so fraß das Feuer sie auf. Und das Feuer bedeutet für sie Tod. Von daher ist mit dem Feuer Gottes nicht zu spaßen. Ich will das auch gerne nochmal vertiefen mit einer Geschichte der beiden ältesten Söhne von Aaron. 3. Mose 10 steht das geschrieben. Nadab und Abihu, etwas seltsame Namen, aber so hießen sie nun mal. Und diese beiden Herrschaften, ich möchte das mal positiv darstellen, haben eine ganze Menge richtig gemacht. in ihrem Leben auch erfahren, Gnade und so weiter. Erstens, sie sind aus einem Priestergeschlecht und die Priester, sagte ich gestern kurz, haben den Job, zwischen Gott und Menschen zu vermitteln. Und aus dieser Familie sind sie raus. Was bin ich froh, als mein atheistischer Vater zum Glauben kam, als ich 5 Jahre war. Seitdem konnte ich sagen, ich stamme aus einem christlichen Elternhaus. Was für ein Vorzug, die Gnade Gottes früh erlebt zu haben und nicht Jahre durchlitten zu haben, die der Teufel erstmal zerstört hat. Was für ein Vorzug. So, also die haben auch eine ganz positive Vorgabe in der Gene schon mal gehabt. Vater, der Hoherpriester ist, und sie waren die ersten beiden Söhne. Irgendwann haben sie dann entdeckt in ihrer Mündigkeit, dass sie priesterliche Bestimmung haben. Sie dürfen auch Gott dienen. Und nachdem sie mündig geworden waren, haben sie sich ausbilden lassen. Und diese Ausbildung durchlaufen. Und sie hatten den Wunsch, das zu tun. Darüber hinaus kam irgendwann auch ihre Einsetzung, Ordination oder sowas. Und dann bekamen sie auch ein Priestergewand mit Böffchen und Bämmelchen und allem, was dazugehört. Und dann waren sie Priester. Und das Schöne war, wenn ich jetzt achtend sage, dass sie auch den Wunsch hatten, in ihrem Stand Gott zu dienen. So gingen sie hier in 3. Mose 10, ab Vers 1, hin zu dem Ort, die wussten, wo man Gott dient und wie man Gott dient. Sie kamen zur Stiftshütte, nahmen dort ein Räucherpfännchen, jetzt habe ich schon 11 Argumente von denen, was alles richtig war in ihrem Leben, und wussten auch, was man in das Räucherpfännchen reintut, um ein Dankopfer zu Gott zu bringen, nämlich Räucherwerk, dessen Rezept Gott Mose detailliert mitgeteilt hat als Offenbarung. Und als sie das alles zusammen hatten, 12 richtige Fakten, machen sie einen dummen Fehler und zündeln das Ding mit dem Feuerzeug an und kippen beide um und sind tot. War volkstümlich vermittelt, diese Geschichte. Was war da jetzt falsch? Sie hätten das unauslöschliche Feuer nehmen sollen. Und das anzünden. Und sie wären nicht gestorben. Aber ich fand, als ich diese Geschichte studienhaft entdeckte, einen gewissen Protest in mir. Ich sage, Gott, verstehe nicht. Kannst du auch froh sein, dass sie überhaupt dienen wollten? Warum stellst du dich so an? Ob das nun mit dem Feuer oder dem Feuer. Hauptsache, das brennt und du freust dich, dass der Danksagen läuft. Aber wir sind ja nicht Gott. Und Gott macht keine Fehler. Also müssen Geheimnisse hinter dieser Geschichte liegen. Da ist etwas gelaufen ohne das Feuer Gottes. Ich bin ja so froh, dass ich in der Zeit des Neuen Testaments lebe. Ich fürchtete um den Bestand der Christenheit, ehrlich. Denn, hört mal, diese alttestamentliche Geschichte ist ja gar nicht so weit weg. Wir wissen durch den Apostel Petrus und seine Offenbarung über den Christenstand, dass wir königlich im priesterlichen Geschlecht sind. Allgemeines Priestertum ist das Stichwort hier. Von daher ist das hier nicht eine Elite-Geschichte, zu der wir nicht gehören. Wir gehören dazu. Wir sind eine Elite. Jeder wiedergeborene Christ gehört zu dieser Elite Priester. Er soll vermitteln zwischen den Heiden und Gott. Soll die zusammenbringen. Das ist unser Job. Und das machen auch Christen. Glücklicherweise, bei dem, was sie da unternehmen, sterben sie nicht, wenn sie etwas ganz Entscheidendes außen vor lassen. Nämlich das unauslöschliche Feuer Gottes. Aber ich entdecke doch eine Parallele zum Alten Testament. Wenn auch nicht die, die sich im Dienst engagieren, sterben, so sterben ihre Werke. Bringt keine Frucht, was sie tun. War eine Menge, aber dann, wenn man hinten rausguckt, was ist geschehen an echten Wiedergeburten, an echten Werk Gottes, dann ist das dünn. Und das sollte eigentlich jeden Christen ins Fragen bringen. Ich engagiere mich für Gott und was kommt hinten raus? Tod! Ich möchte diesem Vorgang von Nadab und Abihu eine kleine Auslegung reingeben, nämlich die, ihre Motivation war eine eigene. mit der sie Gott dienten. Es war nicht das heilige Feuer Gottes in ihrem Leben, das sie zu diesem Dienst motivierte. Es war eine eigene Motivation. Und mit eigener Motivation geht auch immer eigene Ehre einher. Ich komme zu diesem Gedanken noch und mache noch einen kleinen Ausflug zu dem brennenden Busch und verlasse dann das Alte Testament, das eine Fülle von biblischen Grundbelegen für das Feuer Gottes beinhaltet. Mose sieht dort, während er als Schafhirte tätig war, einen Busch brennen. Das ist nichts Ungewöhnliches in einer Wüste. Nur wenn so ein Busch brennt, dann ist das so wie mit einem Tannenbaum, den man erst zu Ostern rausstellt und da Feuer ranhält. Ein paar Sekunden und da war's. Aber das Ding brennt und brennt und brennt. Und dann sagt er sich, das muss ich mir doch mal angucken. Warum verbrennt das nicht? Und als er in die Nähe des Busches kommt, kriegt er aus dem Feuer, das am Busch brennt, die Antwort. Mose, der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Zieh deine Schuhe aus. Dein totes Leder da und meine Heiligkeit passen nicht zusammen. Und so zieht er die Schuhe aus und steht als lebendiger Mensch in der Heiligkeit Gottes. Und begreift, warum der Busch nicht verbrennt, obwohl er brennt. Wegen der Heiligkeit. Feuer hat also dann keine vernichtende Kraft, wenn Gottes Heiligkeit das Geschöpf, und sei es ein Busch, erfasst hat. Das hat er begriffen. Jetzt habe ich ein paar alttestamentliche Fragmente zueinander gebracht und wir lassen das mal. Ein bisschen ruhen und schauen mal rein ins Neue Testament. Ich habe im Alten Testament festgestellt, dass Gott auf fremdes Feuer reagiert, und zwar vernichtend. Ich möchte eine Lehre von Jesus euch vorlesen, die er über das Feuer Gottes vermittelt. In Lukas 12, ab Vers 49 steht es geschrieben. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. In dieser Lehre über das Feuer kommen wundersame Erklärungen zutage. Ich verlese die mal. Ich aber habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf dieser Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung, denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein, 3 werden mit 2 und 2 werden mit 3 entzweit sein, Vater mit Sohn und Sohn mit Vater, Mutter mit Tochter, Tochter mit der Mutter, Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Das Letzte möchte man zwar glauben, weil es da so ein paar sagenumwobene Geschichten gibt von Schwiegermüttern und Schwiegertöchtern. Aber das andere ist ja eine Tragik. Vater mit Sohn, Sohn mit Vater, Mutter mit Tochter. Ich bin Vater von 5 Kindern, ich könnte mir das nicht vorstellen. Man hält doch zusammen als Familie. Was habe ich in die Kinder investiert? Lass mich doch nicht kaputt machen, die Beziehung. Wie heißt das? Verwandtschaftsblut ist dicker als Wasser. So ein Spruch für Festigkeit. Weißt du, dass der Spruch sich recht stark auflöst in diesem Scheidungskrieg, den unser Volk durchleidet? Aber normalerweise gibt es eine sehr enge Beziehung zwischen Mutter und Kinder und Vater und Kinder. Und man hält zusammen als Familie, durch dick und dünn, in guten Tagen wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheide. So läuft das. Das nur am Rande. Ihr merkt, da brodelt was in mir. Ich konzentriere mich auf den Text. Jesus lehrt über das Feuer. Ich stelle fest, kein Wort, kein Sterbenswörtchen, wie wir gern sagen, über den Heiligen Geist, als er vom Feuer lehrt. Und ich könnte jetzt gleich querverweisen, weil ich weiß, hier sind die Bibelschüler auch mit dabei, schreiben fleißig mit. Johannes 16, wo ab Vers 8 die längste Lehre von Jesus über den Heiligen Geist zu lesen ist, die ausführlichste, kein Wort übers Feuer. Ich hatte euch gesagt, dass ich euch Bibel mit Bibel auslege und dieses Und erkläre, das zwischen Heiligen Geist und Feuer ist. Und Jesus spricht jetzt hier von der Wirksamkeit des Feuers. Und er spricht dann hier, ich wünschte, es wäre schon angezündet, ich aber habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Die Theologen sagen dazu, danke, das ist eine Leidenstaufe, von der er hier spricht, prophetisch spricht. Leid ist zwar ein Überbegriff, aber wenn man jetzt wirklich aus dem Kontext heraus auslegt, was das für eine Taufe ist, sage ich ganz klar Feuertaufe. Er spricht vom Feuer und spricht von seiner Taufe und spricht davon, dass ihm bange ist, da durchzugehen. Danke. Also Feuer ist durchaus etwas Gefährliches. Das Feuer Gottes. Und doch sagt Jesus, ich wünschte, es wäre angezündet. Er möchte sein Feuer auf seinen Leuten haben. Und es soll etwas bewirken, und da lege ich kurz diese Verwandtschaftsepisode aus, die er hier so dramatisch konstruiert. Nein, ich sage euch, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Entzweiung. Und jetzt geht er auf die Wirksamkeit des Feuers Gottes ein. Es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein. 2 gegen 3 und 3 gegen 2. Könnt ihr euch so eine Familie vorstellen? Tragisch. Wegen wem? Wegen ihm. Ich mache mal ein Bild. Da ist eine Christenmutter einer 18-jährigen Tochter, 19- oder 20-jährigen Tochter, so. Ehemann ist auch da, auch ein Christ, einer unserer Gemeinden. Und sie machen sich schon Gedanken, wen ihre 20-jährige Tochter denn, wenn der mal eins heiraten wird. Und wie die Jahre so schnell vergehen, die Sorge nimmt zu. Und dann eines Tages endlich erklärt die Tochter, sie hat sich verliebt. Und sie bringt diesen Mann auch mit. Ganz feiner junger Mann, arbeitet bei der Bank. Seriöse Erscheinung, hübscher Mann, weiß sich zu benehmen, alles. Mutter ist begeistert bis zum Abwinken. Vater auch. Was für einen Kaffee trinken. Eben, in dieser Gemeinschaft. Und es scheint sich eine große Sorge, wen kriegt die Tochter gelöst zu haben. Das ist die Partie für die Tochter. Nun stellt sich heraus, nach einiger Zeit, dieser hübsche, adrette, seriöse Mann ist nicht gläubig. Lebt andere Werte, aber sonst wohlerzogen. Und besucht natürlich immer öfter auch die Tochter. Irgendwann nach ein paar Monaten ist er immer noch oben, schon nach Mitternacht, und die Eltern sind im Bett. Und der Vater sagt zur Mutter, Mensch, willst du da nicht mal hochgehen? Willst du nicht mal Gottes Ordnung aufrichten? Wäre doch gut, wenn er schon geht. Und die Mutter, Vater, stell dich nicht so an. Die Zeiten haben sich geändert. Wenn ich da jetzt was kaputt mache, das ist die Partie des Lebens für unsere Tochter. Da werde ich jetzt nicht überchristlich reagieren. Lass mal. Und jetzt hält, ich habe konstruiert, diese fromme Frau, diese Christin, gluckenhaft zusammen, was der Herr mit seinem Feuer schon längst getrennt hätte und geordnet hätte. Sie vermischt den Willen Gottes mit dem Willen der Mutter, eben ihrem eigenen, und der Tochter. Und so wird ihr christliches Haus zum Hurenhaus. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde brennen. Ich sagte etwas von der Schärfe Johannes dem Täufer, dass die Leute es trotzdem hören wollten. Glaubt mir, es ist die Wahrheit, die frei macht. Und auch der Geist und die Kraft der Wahrheit, die durch das Feuer Gottes einen Menschen letztendlich erst befähigt, so eine Qualität von Worten weiterzusagen, damit Menschen auch wirklich in die Lage kommen, einen neuen Weg zu gehen. Und dieses Feuer, das den Menschen dermaßen radikal für Jesus macht, das will Jesus angezündet wissen. Dass nämlich die Leidenschaft, ihm zu folgen und ihn mehr zu lieben als Menschen, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Diese Leidenschaft, die will er unter Christen wissen. Wir sind nicht selbst Gott. Wir können nicht alles selber bestimmen im Leben. Es gibt gesetzte Werte und wir haben die heilige Verantwortung, uns in diesen Werten zu bewegen. Es ist eine Botschaft, die fordert, das gebe ich zu. Aber ich habe auch die Lösung. Sie überfordert nicht, weil Gott selbst bietet uns in Jesus etwas an, dass wir nicht überfordert sind, in diesen Dingen zu leben. Und das ist die Kraft seines heiligen Feuers. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der stand gerade im Abitur. Ich sprach ihn an für ein Geschäft bei uns am Ort. Und er ließ es zu, ließ sich kontakten, ließ sich einladen. Wir aßen zusammen und er bekehrte sich im nächsten Gottesdienst. Und da waren wir als Gemeinde gerade in der Phase, das Feuer Gottes zu suchen. Wir hatten Gebetsnächte dafür einberufen. Wir wollten eine andere Ebene der Wirksamkeit erleben von ihm. Und da rutschte er rein, kriegte das schnell mit und liebte Jesus und suchte Radikalität, kam unter das Feuer Gottes in einer ganz besonderen Weise, begriff dann etwas später, dass man sich auch im Wasser taufen lässt. So, die Ordnungen sind dann manchmal unterschiedlich. Und dann hat er entsprechend der Taufbelehrung auch seine Eltern eingeladen, bei der Taufe mit dabei zu sein. Seine Eltern waren reiche Geschäftsleute am Ort mit Rang und Namen und Ansehen. Und gehörte natürlich der etablierten Kirche an. Und als sie hörten, dass ihr Sohn da in die Sekte wollte, fielen sie fast vom Stuhl. Und der Vater reagierte brutal und sagte, mein lieber Sohn, was du da vorhast, das wird unseren Ruf schaden, unser Geschäft schaden und dir besonders. Ich verbiete dir, weiter dorthin zu gehen, sonst lernst du mich kennen. Der Sohn war mitten im Feuer Gottes drin, um das er gebeten hatte, und kämpfte nun in seiner Liebe zu Eltern, Vater und Mutter und seiner Liebe zu Jesus. Er brannte lichterloh, aber er entschied sich für die Taufe und kam an jenem Sonntag, rede sehr verkürzt, runter zum Frühstück, hatte seine kleine Plastiktüte gepackt mit den nötigen Utensilien für die Taufe. Und will sich an den Frühstückstisch setzen, wo Vater und Mutter schon speisten. Und Vater guckt ihn an und die Plastiktüte und sagt, was hast du da drin? Und der Sohn sagt, ja, heute ist Taufe, das habe ich euch doch damals gesagt. Wolltet ja nicht mit, aber ich habe mich dafür entschieden. Du hast dich dafür entschieden? Habe ich dir nicht gesagt, dass du radikale Konsequenzen bekommst? Ich sage dir jetzt etwas. Entweder du lässt den Unsinn, setzt dich hier zu uns und wir frühstücken in Ruhe und bleibst mein Sohn. Oder du gehst hoch, hast 5 Minuten Zeit, deinen kleinen Koffer zu packen und gehst zu deiner besonderen, oder er nannte da irgendwie vulgäre Worte, Taufe und kehrst nicht wieder zurück. Und ich werde dich enterben und du bist nicht mehr mein Sohn. Wähle. Und da stand er, brannte natürlich lichterloh, ich rede mal im Geist, von dem Feuer Gottes, das auf ihm war. Und wisst ihr, was der macht? Gerade mal ein knappes Jahr bekehrt. Der sagt, Vater, ich kann nicht. Ich muss dahin. Ich hab dich lieb. Aber ich muss Jesus mehr gehorchen. Ich weiß das. Und sagte Mutter das Gleiche, die heulte natürlich gleich und so. Verabschiedete sich, ging nach oben, nahm seinen kleinen Koffer, wie Vater gesagt hat, und kam mit seiner Tüte, seinem Köfferchen an und ließ sich taufen. Wir nahmen ihn auf. Geschichte liegt ein bisschen zurück. Es ist so schön, solche Geschichten zu erzählen und zu sehen, wie ist der Werdegang. Er ist heute Professor für Mathematik unten in Regensburg. Hand Gottes auf den Mann. Hand Gottes. Er wollte das Feuer. Und er lebt eine Qualität von Christsein, ich wünschte, es wäre sehr verbreitet. Es gibt so viel Nachfolgeimitation. Aber Nachfolge braucht himmlische Behandlung, dass wir in der Lage sind, etwas zu leben, was Christi würdig ist. Und unsere Willenserklärung und Absichtserklärung in Ehren, es ist auch ganz rührig, wie wir das manchmal offenbaren und rausbringen, Aber wenn denn die Ergebnisse tot sind, weil da nur lauter fremdes Feuer und eigenes Feuer an Absicht mitmischt, das macht nicht zufrieden, ehrlich, Leute, das nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sich immer um den eigenen, ums eigene Drehkreuz eigener Willensentscheidung zu drehen, ohne dass eine Richtung kriegt und Stabilität kriegt und Hingabe entsteht, das ist Müßiggang. Ich möchte mich hier zum Abschluss dieser kurzen Betrachtung einmal outen, einfach demütigen, vor Gott und vor euch und etwas aus meinem Leben dazu erzählen. Als ich die Berufung bekam in den geistlichen Dienst, das war nicht meine Richtung, ich hatte gerade Maschinenbaustudium begonnen, aber mein angehender Schwiegervater, der hielt meine Predigt über Mission. Und das hat 5 meiner Schulkameraden dermaßen erwischt, also 4 sind auf Missionsfeld, ich bin im geistlichen Dienst hier. Da war Gnade pur vom Himmel. Na, kleinen evangelischen Kirche da in Sitten sind 2000 Einwohner, St. Dionysius Kirche. War stark. Und in dieser Phase habe ich mich natürlich ausgestreckt. Mein Schwiegervater hat mich da erstmal Richtung evangelische Kirche ausgerichtet. Dort habe ich dann auch mein Studium begonnen in der Hermannsburger Missionsschule. Merkte dann aber meine eigentlichen Wurzeln im Verständnis Heiliger Geist und Glaubenstaufe und ging dann zur Pfingstbewegung in die Ausbildung. Und in dieser Ausbildung hatte ich Phasen, wo ich dachte, ich habe das nicht gesagt, aber gedacht. Eigentlich weiß ich, warum der Herr mich berufen hat. Seit meinem 5. Lebensjahr bin ich Insider. Ich kenne seinen Laden. Ich kenne die Gemeinden. Ich kenne ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen. Von klein auf an. Und wenn man da jeden Sonntag oder jede Woche 1, 2, 3 Veranstaltungen absolviert, sammelt man eine Menge an Erfahrung, auch als junger Mensch. Und ich dachte mir wirklich, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Gott mich berufen hat. Er hat gesehen, ich habe was begriffen. Und ich fühlte mich irgendwo durch die Berufung geehrt und erkannt. Darf ich das mal so sagen? Ich hätte das nie gesagt. Aber in mir brannte ein fremdes Feuer der Motivation. Und in mir war auch noch etwas, das habe ich nie gesagt und versucht zu verbergen, so gut es ging. Ich habe gesagt, okay Gott, ich hätte zwar gerne viel, viel Geld gemacht und hätte mich gerne selbst verwirklicht, aber nun gut, du hast mich gerufen, ich will ja auch mit dir in Ewigkeit zusammen sein, also gehorche ich dir, ich helfe dir. Das war ein Schlüsselsatz, das mein fremdes Feuer beschrieb. Und damals waren ja jede Menge vakante Gemeinden, Hajo. Man konnte sich da unter 10 Gemeinden was aussuchen. Und ich weiß, also mein Bibelschuldirektor damals, der hat mich dann nach Ravensburg, eigentlich in einer ganz noblen und gut entwickelten Gemeinde, 200 Mitglieder und so weiter, und eventuell Nachfolgepastor schon vermittelt. Ich habe da schon Vorstellungspredigt gehalten, die wollten auch. Und dann kriegte ich dann noch einen Anruf aus Tostedt, so einer kleinen Gruppe da, 30 alte Leutchen oder 25 alte Leutchen, 30 Jahre isoliert, so rum war es. Und ich dachte, Herr, die brauchen am meisten Hilfe. Das ist mir gerade recht. Der Bibelschuldirektor ermahnte mich, sagte, da haben sich schon einige verhoben, sind wieder zurück im säkularen Beruf. Ingolf, du bist zu jung, das geht nicht. Und ich dachte, jetzt bin ich erst recht motiviert. Fremdes Feuer. War aber fremdes Feuer. Ich war im Heiligen Geist getauft. Jesus tauft mit Geist und Feuer. Ich war im Heiligen Geist. Ich hatte auch prophetische Dienstgabe. Und kam dahin. Und die standen mit dem Rücken zur Wand. Entweder schließen oder vorwärts. Und haben sich dann für mich entschieden. Ein paar Monaten sprachen wir dann auch. Ja, du musst ja auch Geld kriegen. Das war ganz interessant, wie das da alles lief. Und dann kriegte ich auch 500 Mark im Monat, verheiratet, 2 Kinder. War alles immens erbaulich, aber hat mich nicht beeinträchtigt in meiner Motivation, dem Herrn zu helfen da vor Ort. Und dann habe ich das getan. Ich habe dem Herrn geholfen. Erstmal ein Gemeindezentrum gebaut mit den alten Herrschaften. Die meisten waren ja Rentner, hatten Zeit. Das war ein Club, ich sag euch. Da könnte ich Geschichten erzählen. Wir waren absolut gesetzlich. Meine Frau und ich waren also die einzigen jungen Leute da in der jungen Generation. Und dann haben wir evangelisiert, was das Zeug hält. 2-3 Zelt Evangelisation pro Jahr, mehrere Konzerte, die wurden schwindlig vor Aktionen. Und das habe ich 4 Jahre aufrechterhalten. Und jetzt kommt das Furchtbare. Wann immer sich der Staub der Aktivitäten legte und ich guckte nach Frucht, war nichts. Dann verkündete ich dieser gesetzlichen Gemeinde, die war so gesetzlich, dass alle 25 Mitglieder sonntags morgens im Gottesdienst waren. Und alle 25 zur Gebetsstunde. Und alle 25 zur Bibelstunde. Da war noch Zucht und Ordnung. Aber ich hab gesehen, wie die gelitten haben. Gelitten unter dem Gesetz. Und so verkündigte ich ihnen Gnade. Und sagte in irgendeinem Gottesdienst, Christen müssen nicht in den Gottesdienst. Die wollen das. Ab dem Sonntag ging der Gottesdienstbesuch zurück. Leute fuhren sonntags morgens in der Heide spazieren bei schönem Wetter. Und genossen die neue Freiheit des Evangeliums. Ich verkürze diese lange Geschichte. Zuletzt saß ich in der Bibel- und Gebetsstunde, die wir dann aus rationellen Gründen zusammenlegten, saß ich da mit 3 Herrschaften. Einem 82-jährigen ehemaligen Ältesten im Ruhestand, Bruder Wolf, und 2 leibliche Schwestern, sie 85, die andere 89. Das waren meine letzten Mohikaner. Und Leute, ich habe meine Predigt gewissenhaft vorbereitet. Manchmal bis 2 Tage gesessen. Vom Feinsten. Ich habe alles aufgeschrieben. Satz für Satz. Da saß jedes Argument. Aber wenn ich austeilte, war es so, als wenn das bitter war für die Leute. Ihr kombiniert? Spreu. Das roch wie Brot, sah aus wie Brot, aber die Speise selbst, da war was drin, was abstoßte. Dann, nach knapp 4 Jahren dieser frustrierten Entwicklung, weil ich hab ja dem Herrn helfen wollen, ich wusste ja auch auf alles eine Antwort. Es war ja Endzeit ohnehin angebrochen und ich wusste ja in der Bibel, in der letzten Zeit werden viele vom Glauben abfallen, das war halt die Zeit. Sie werden weichen zur Rechten und zur Linken. Aber ich mache mein Angesicht hart wie Kieselstein. Ich ziehe durch. Ich habe ihm das gesagt und dann mache ich das. Fremdes Feuer. Fremdes Feuer. Hat keine Verheißung. Und dann kam jene Sternstunde. Ich sitze in meinem Büro, Predigt vorbereitet und meine Frau kommt rein. Sie hat das mal gemacht. Aber dieser Tag war besonders. Sie kam, gab mir einen sanften Kuss auf die Wange, ohne mich groß zu stören, und sagte, du Schatz, die Gemeindeentwicklung könnte das was mit dir mit dir zu tun haben. Gab mir wieder einen Kuss und verließ das Büro. Und ich saß da mit einem ganz neuen Gedanken, auf den ich selber nie gekommen wäre. Weil ich war hingegeben, ich war treu, ich war fleißig, viel gearbeitet, wenig geschlafen. Über so einen Diener hätte der Herr stolz sein können. Warum sollte das an mir liegen? Und an jenem Tag kippte also meine ganze Endzeitphilosophie, mit der ich meine Situation glattbügelte, um. Und ich fing darüber an nachzudenken, es könnte an mir liegen. Und dann begann eine neue Ära. Ich sagte, Herr, warst du das eben durch meine Frau? Du hättest keine bessere senden können. Jeden anderen hätte ich abserviert. Aber die war mir herzensnah. Die konnte sowas sagen. Und ich ging ganz ehrfurchtsvoll auf die Knie und sag, Herr, rede zu mir. Wenn ich's bin, zeig mir, wo liegt's? Wo liegt der Hund begraben? Oder wie sagt man, was liegt schief hier? Die Gebetszeit ging nicht lang, so um die Stunde und zwischendurch Bibel lese. Und dann stieß ich auf dieses Thema Feuer. Und ich dachte, was ist das? Und habe dieses private Bibelstudium ein halbes Jahr gepflegt, sorgfältig analysiert, die einzelnen Fragmente, die darin vorkommen. Und kam zu diesem Ergebnis, ich brauche das Feuer. Ich brauche das Feuer von Jesus. Ich muss meinen Spreu loswerden. Es geht nicht so weiter, dass ich kostbares Wort Gottes weitergebe und die Leute können es zutiefst nicht einverleiben und verweisen es in ihrem Geist und sie werden nicht verändert. Und dann betete ich erst, also ganz für mich, fast noch ein halbes Jahr nach dieser Erkenntnis war ich bereit und sag, Herr, gib mir dieses Feuer. Ich will Veränderung erleben. Ich will Frucht sehen. Bitte komm mit deinem Feuer und verbrenn die Spreu, mein Lieben. Mach mit mir, was du willst. Ist egal, wie es mir geht. Ich vertraue ganz dem Opfer von Jesus, dass dein Feuer mich nicht umbringt. Nur bitte gib's mir. Ich hatte sowas nie erlebt. Ich wusste nur, wenn Christen nicht um die Geistestaufe beten, dann kriegen sie die auch nicht. Das wusste ich. Hab mich ja in evangelikalen Kreisen genug rumgetrieben. Und wenn man das Feuer, die Feuertaufe nicht begehrt, dann kriegt man die auch nicht. Ich muss darum ringen. Ich muss es begehren. Und ich erinnere mich, wie ich gerungen habe, um die Taufe im Heiligen Geist zu erleben. Bis sie über mich kam und mich so wunderbar erfüllte. Mit seiner Liebe und mit übernatürlichen Gaben. Aber jetzt war eine neue Erfahrung von mir, deren Werdegang ich nicht berechnen konnte. Ich wusste nur, es könnte schmerzhaft werden. Etwas muss von mir weggebrannt werden, was seinen wertvollen Dienst vergiftet. Und so kam es dann ein halbes Jahr, nachdem ich anfing, dieses Gebet zu wiederholen und zu vertiefen, dann kam jene Bibelstunde, sonderbarerweise in der Bibelstunde, so ist eben Gott. Ich hatte mich wieder super vorbereitet und hatte da meine drei lieben Leute. Und nach 20 Minuten, 28 Jahre alt, Sportmann von Kind auf an, immer gern Fußball gespielt, geschwommen und so weiter, nie krank gewesen. Und werd schwach. Und sagt zu dem alten Bruder Wolf, nimm du mal die Bibel, mach weiter, ich fühle mich nicht gut und geh raus, geh ins Untergeschoss, sehe da irgendwo noch eine Liege, knall mich dahin, mein Herz schlägt, ich dachte, der Kolben springt gleich raus. Ich war wie gelähmt, mein gesamter Körper vibrierte und ich hatte noch nicht mal Kraft zu beten. Nur eine Frage, die war ganz dominant da. Herr, jetzt schon? Ich war so in Ordnung mit meinem Gott, ich hätte auch in den Himmel gehen können. Aber dann dachte man an die Frau und die Kinder und so. Und jetzt schon? Das war so verwunderlich für mich. Schon die Zeit, wegzugehen von dieser Erde. Nach einer guten halben Stunde verließ mich diese Attacke. Ich lag da wie gelähmt. Die alten Leutchen hatten oben schon Schluss gemacht. Die dachten, ich war nach Hause gegangen. Und habe mich da in der Kirche eingeschlossen. Und meine Frau, die mich vermisst hat, fing an, mich zu suchen und fand mich dann irgendwann nach Mitternacht da unten liegen, rief ein Arzt, der konnte nichts feststellen. Ich schlief die Nacht wunderbar, man brachte mich nach Hause, wachte morgens auf und war fit. Ging am Frühstückstisch, war mit der Familie, sah alles schön, bis das Telefonat ging. Ich, Druck auf der Brust, Angstschweiß in den Händen und auf der Stirn, Magendruck, irgendjemand will was von mir, fühlte mich völlig überfordert. Meine Frau guckte mich komisch an, erledigte das Telefonat, war Bruder Wolf, wollte fragen, wie es dir geht. Ich verkürze wiederum, was dort begann, dauerte 5 Jahre. Als wenn man mir den Stecker natürlicher Kraft rausgezogen hätte. Und es betraf ausschließlich das Reich Gottes. Ich hatte keine Kraft mehr, Leute zu besuchen. Ich hatte keine Kraft mehr, lange zu predigen. 6, 7, 8 Minuten war es in der Spitze. Wenn ich es mal 10 Minuten schaffte, dann unter großen inneren Schmerzen. Und dann musste ich gehen. Ich konnte nicht mehr. Ich fing an, da in meinen Predigten nur durch die Einleitung zu kommen. Und die Gemeinde musste singen und beten. Ich hatte der Gemeinde beigebracht, wie man Gott lobt und preist. Nun war mir das zu laut. Ich habe draußen im Foyer gewartet, bis die endlich fertig waren. Und dann kam ich für meine kurze Predigt und verschwand wieder. Ich war ja mein Geld nicht wert. Ich trieb mich die Woche über nur in Wiesen rum und Wäldern und das war's. Wenn ich mit der Familie zusammen war, war ich top gesund. Keinerlei Beschwerden. Also ich musste auch wie ein Simulant wirken. Ich lebte zweigleisig. Später begriff ich. Ich bin mit dem Feuer Gottes zusammengekommen. Offensichtlich war meine Ehe und Familie sauber und heilig. Da war keine Spreu und das Feuer hatte da keine Nahrung. Aber meine Haltung zum Reich Gottes und Gott zu dienen und ihm zu helfen und so weiter, da war eine Menge Spreu. Eine Menge Spreu. Dass diese Gemeinde mich nicht entlassen hat, hatte nur einen einzigen Grund. Die Gemeinde stellte fest, seit es dem Pastor schlecht geht, geht es der Gemeinde besser. Wirklich, so war das. Ich erinnere mich an diesen einen Gottesdienst. Ich halte meine Predigt, einer jener schwachen Predigten. Sonderbarerweise hat sich ein Außenstehender zu uns verirrt. Und ich habe nach meiner täglichen Einleitung da wieder so viele Versagensgefühle gehabt. Meine Frau kommt fröhlich nach Hause nach dem Gottesdienst und sagt, weißt du was, dieser Mann, der hat sich bekehrt. Ich sage, wie kann er sich bekehren? Der hat doch nur die Einleitung gehört. Der kann das doch noch gar nicht verstanden haben. Verstehst du? Eine andere Wirksamkeit war plötzlich da. Und was damals begann, hat nicht aufgehört. Bis heute. Bekehrung, wieder, 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 wieder. Über Bitten und Verstehen. Und ich in großer Schwachheit. Ich habe natürlich eine Abkürzung gesucht. Ich bin ja auch Mensch. Und wer leidet schon gern? Ich habe gelitten. Weißt du, bist in den besten Jahren, willst was bewegen, ihm helfen und wirst ausrangiert. Kannst nicht mehr helfen. Konnt da nicht mehr groß was organisieren und auf die Beine stellen, fehlt die Kraft. Ich habe Leute angeschrieben, die Salbung hatten. Ich habe also Gebete gesucht wie ein Bettler, Almosen. Ulanska, komm, leg mir mal Hände auf, bitte. Bonke, komm mal, leg mal hin. Überall, wo es nur ging. Ich wollte da raus. Völlig natürlich. Aber es ging nicht. 5 Jahre. Keine Veränderung. Keine Verbesserung. Konstant schwach. Mancherlei Ängsten geplagt. Ohnmächtig wie nix. Aber in dieser Zeit hatte ich Zeit für ihn. Und es entwickelte sich eine Beziehung, die Menschenfurcht zurückgehen ließ. Vom Typ her bin ich einer, der den Menschen es gerne recht macht. Bin irgendwie, als der Herr Harmonie austeilte, 3-mal dran gewesen. Aber als es darum ging, straight zu sein, gerade zu sein für die Werte Gottes, da fand ich Formulierungen außerhalb der Bibel, die es weicher machten, als wie es wirklich geschrieben steht. Und ich merkte, es kam Schärfe rein in das Ganze. Und die Leute waren auch noch dankbar dafür. Und ich machte diese Erfahrung von Johannes dem Täufer. In diesem ganzen Prozess pries ich Gott, lernte seine Stimme kennen. In der ganzen Schwachheit wagte ich es sogar noch zu evangelisieren. Ich erinnere mich an einen Ort, Merkenfritz. Ein kleiner Ort, 400 Einwohner. Ein Pastor Weber war da. Vorne weiß ich jetzt, Georg Weber. Und der hatte da gleich die Dorfhalle gemietet. Weil er gehört hat, Tostet, da ist Erweckliches, geht voran, Menschen bekehren sich, wird dann hier auch sein. Ich komme dahin, 20 Leute in dieser Halle, wo 200 Stühle aufgestellt waren. Halt meine Predigt, 8, 9 Minuten war ich fix und alle. Und die waren bitter enttäuscht. Am zweiten Abend waren doppelt so viele Leute da. Ich weiß nicht, ob sie rumgesprochen hat, dass da einer besonders kurz predigt. Auf jeden Fall. Ich war immer elender dran und habe auch jegliche Gastfreundschaftsversuche abgelehnt. Die wollten da mit mir klönen und Eis essen gehen und die Gegend zeigen. Ich sagte, oh, lass mich in Ruhe, trieb mich wieder im Waldraum und kämpfte vor Gott. Am dritten Abend kriegte ich Schwindelerscheinung, während ich da verkündigte und setzte mich wieder ohnmächtig hin. Mittlerweile über 100 Leute zusammen. Letzter Abend, volles Haus, 200 Leute da. Und ich stehe da vorne und habe nur eine Botschaft aus Johannes 10, Vers 10, und nie vorher darüber gepredigt. Der Teufel kommt, um zu verderben, der Dieb kommt nur, um zu morden. Und habe ein paar Sachen über das Schlechte gesagt. Und dann sage ich, und nun völlig schwindelig, schwarz vor Augen. Und ich dachte, ist egal, ja, wenn ich hier kippe, dann kippe ich für dich. Also Opfer, Hingabe, egal. Nicht Ruf bewahren, nicht Stil bewahren, sondern Leidenschaft. Ich brannte wirklich lichterloh. Und mir war es egal, was aus meinem Leben wird. Und inmitten dieser dunklen Erfahrung geschieht Folgendes. Und das war wie so eine himmlische Vitamine für das, was Gott mir später schenken wollte. Ich kriegte plötzlich Kraft, als ich sagte, und nun möchte ich euch noch ein paar Sätze über Jesus sagen. Und krieg einen Kraftstrom vom Himmel und konnte plötzlich fast eine Viertelstunde in Kraft über Jesus predigen, sprach mein Amen. Kinder liefen nach vorn unter Tränen, schrien um Vergebung. Menschen bekehrten sich in großen Scharen. Leute wurden frei von schlimmsten Bindungen. Ich habe mich ein Frührentner da mit 58 wegen Homosexualität entlassen. Der wurde komplett frei. Wunderbar. Ich habe ihn ein Jahr später getroffen und er sagt, oh, wir wissen ja gar nicht, was mir da widerfahren ist und viele mehr. Und ich dachte, wow, was für eine Qualität. Ich erinnere mich, als ich betete, Herr, mach mit mir, was du willst, nur bitte deine Werke durch mich. Und so plötzlich, wie es kam, lieben Leute, so plötzlich ging es. In der Zeit musste ich durch einiges durch, mein Dienst angegriffen, auch den Befreiungsdienst, der dann aufkam, auch meinen prophetischen Dienst. Und ich konnte das nicht persönlich nehmen. Ich wusste, ich bin ja im Feuer. Und der Herr läutert all meine Harmonisierungsversuche. Er läutert jegliche Diplomatie. Er will mich nur auf seiner Seite, dass ich tue, was er mir sagt und nicht Menschendiener werde. Und so kam es dann in einer Silvestergottesdienstvorbereitung, ich wieder in meiner ganzen Ohnmacht. Wenn ich betete, war ich schwach. Wenn ich Bibel vorbereitete, war ich schwach. Alles geistliche Leben war mit innerer Pein verbunden. Da sagte mir der Herr, sag der Gemeinde heute Abend, ab morgen bist du gesund. Und ich habe in der Zwischenzeit gelernt zu sagen, was Gott mir sagt. Und habe es der Gemeinde gesagt. Die lächelte milde. Denn sie spürten der Wunsch, der Vater dieses Wunsches. Also es ist halt ein Wunsch und nicht Wirklichkeit. Aber am anderen Morgen wachte ich auf, ging an die Predigtvorbereitung. Und fit wie ein Turnschuh, spürte ich, du bist neu, Ingo. Du bist komplett neu. Nicht ein Hauch irgendeiner Einschränkung. Und ich in die Gemeinde dann gestürmt zum Neujahrsgottesdienst. Ich sage heute nur einen kurzen Chorus. Ihr habt genug gesungen die letzten Jahre. Ein kurzes Gebet. Ihr habt genug gebetet die letzten Jahre. Und dann komme ich und lege euch das Wort aus. Ich habe mir was weggepredigt vom Herzen. Es war mir ein innerer Parteitag. Die Gemeinde hat sich gefreut. Ein Herz und eine Seele. Es war wunderschön. Seitdem möchte ich fast mit Hiob sagen, habe ich doppelte Kraft. Man fragt mich ganz oft, wie schaffst du das alles? Und ich kann immer nur sagen, es ist die Gnade des Herrn. Wie sagt Paulus, es ist die Gnade des Herrn, dass ich mehr arbeite als ihr. Wirklich Gnade, anders kann ich es nicht erklären. Ich habe gemerkt, wie schwach ich sein kann. Über viele Jahre. Wie unfähig, dies oder das zu tun, anzuschieben oder abzuhalten. Ich habe gemerkt, während ich da lichterloh brannte, wie viel Spreu mischt damit in seinem Reich. Sünden bekennen, das hat man gelernt. Aber auch seine guten Sachen opfern, weil sie auch nur Fleisch sind. Seine guten Begabungen ins Feuer zu geben, weil das Fleisch eben doch keine Verheißung hat, egal wie es sich diszipliniert und trainiert. Das musste ich erst im Feuer lernen. Und ich bin froh, dass es dieses Feuer auf dieser Erde gibt. Wir wollen jetzt aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, ich weiß, du sitzt auf dem Thron Gottes und hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich weiß, du wachst über dein Wort, wo immer es verkündet wird. Ich danke dir für die Menschen an diesem Abend, die sich Zeit genommen haben, hier zu sein. Und ich bin sicher, dass viele von ihnen es leid sind, Kirche zu spielen. Ich bin sicher, dass du, Herr, sie hierher geführt hast, um an diesem Abend etwas von dir mitzunehmen. Ich möchte dich, lieber Herr, etwas bitten. Lass mich nicht vergeblich hier gewesen sein. Ich möchte dich bitten für dein Reich. Schenke du den Menschen doch etwas, was hinterher etwas auslöst und verändert, nachhaltig. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du die Menschen ganz deutlich ansprichst, die du für diesen Abend vorbereitet hast. Dein Feuer zu suchen, ihr Leben als lebendiges Opfer dir zu geben. Nicht nach dem eigenen Wohl mehr zu fragen, sondern mit einer tiefgreifenden Leidenschaft deinen Willen umsetzen, aus der Kraft, die du darreichst. Ich möchte dich bitten, Jesus, pick deine Leute raus und mach etwas Besonderes mit ihnen an diesem Abend. Und wenn ich gleich bete und wenn ich gleich einen Aufruf mache hier nach vorn, möchte ich zunächst einmal eine Warnung vorwegschicken. Folgt dieser Einladung besser nicht. Wenn du nicht ganz klar spürst, dass Gott dir eine Bereitschaft und Hingabewilligkeit ins Herz gelegt hat, dass du an diesem Abend sagen kannst, ist egal, Herr, was du mit mir machst, durch dein heiliges Feuer nur eins will ich, dein Feuer. Nicht ein bisschen eine Taufe. Ich will da komplett durch, ich will, dass du durch mich so wirkst, dass dein Reich kommt. Wenn hier Leute sind, die es leid sind, irgendwas zu tun, was keine Frucht bringt. Wenn Leute hier sind, die sagen, an diesem Abend hat Gott mein Herz besucht und mir etwas offenbart an Gnade, was ich bisher nicht gesehen und deswegen auch noch nicht erbeten habe. Wenn Leute hier sind, die an diesem Abend sagen können, ich will dieses Feuer, egal was passiert mit meinem Leben. Ich möchte Jesus bitten, dass er mich mit diesem Feuer tauft. Ja, Leute, wenn es dann so um euch bestellt ist, werdet ihr wahrscheinlich meine Warnung nicht beachten, sondern werdet sagen, hier bin ich, Herr. Und ich möchte jetzt dich bitten, Jesus, durch deinen Heiligen Geist diese Leute rauszusuchen. Ach, möge doch keiner hier spielen in diesem heiligen Moment, sondern in großer Ehrfurcht wahrnehmen, worum es geht an diesem Abend. Ich aber bitte dich, Jesus, um Arbeiter für dein Erntefeld. Ich bitte dich um gute Arbeiter für dein Erntefeld. Ich bitte dich um Leute, die durch dein Feuer gegangen sind und durch deinen Geist übernatürlich befähigt sind. Ich bitte dich auch um eine neue Generation, die aufsteht und von dir in Position gesetzt wird. Ich bitte dich, Jesus, an diesem Abend, tue etwas Übernatürliches an denen, die sich dir weihen mit Haut und Haar, die ihre eigenen Wünsche durch dein Feuer gehen lassen, die ihre guten Gaben und Anstandswissen durchs Feuer gehen lassen. Egal wie sie sind, Herr, nimm sie. Zieh sie, hol sie in deine unmittelbare Wirksamkeit an diesem Abend. Zur Praxis sage ich, wer hat sich dieser Fürbitte um das Feuer Gottes noch zu stellen wagt, der soll mal seinen Platz verlassen und hier nach vorn kommen. Wenn solch eine Radikalität dir von Gott geschenkt ist, überleg dir, was du tust. Überleg dir, was du tust.